Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kollegger. Und mein Name ist Zeni Sabané. Ich war wieder unterwegs, wie auch in den letzten Tagen, Wochen immer mal wieder häufiger. Es ging dieses Mal nach Wien und nach Düsseldorf in Deutschland. Wien war die Gomeo Genussmesse und in Deutschland hat die Rolling Pin Convention stattgefunden. Und ja, darüber wollen wir berichten. Da hat sich wie immer einiges getan. Es war jetzt auch ein kleiner Ritt in den letzten Tagen. Aber was tun wir nicht alles im Sinne des guten Geschmacks, des Genusses und von Wein, Wein lernen, Wein besser verstehen, Wein ideal konsumieren. Genug des Vorgesprächs, denn ich grüße dich wieder in der
wunderschönen Südsteiermark. Herzlich willkommen. Wir haben einen goldenen Herbst. Es war jetzt wunderschön die ganze Zeit. Der Tourismus boomt, der Wein, der Junker wird schon gefüllt in den nächsten Wochen. Und ich darf wieder mal in der wunderschönen Südsteiermark sitzen, während die Seine wieder mal herumfährt in der Weinwelt. Und ich bin ja eigentlich schon froh, dass du das magst, weil dann brauche ich das nicht machen. Und sie wird uns füttern mit Neuigkeiten von der Rolling Pin Convention und von der Gomeo Genussmesse. Und ich finde es immer spannend, was du da Neues daherbringst, weil es tut sie wirklich, glaube ich, irrsinnig viel schwer in der Weinwelt.
Ja, absolut. Und ich kann dir sagen, also du hast jetzt sicher von Natur, Landschaft und Schönheit nicht so viel verpasst. Also ja, Wien ist natürlich ein Traum, aber wir haben ja schon darüber geredet, dass ich so ein bisschen ein Regenmagnet im Moment bin. Also wunderschönes Wetter hast du nicht verpasst. Und ja, Düsseldorf ist Geschmackssache. Das kenne ich ja noch aus meinen früheren Zeiten. Für mich ist das alles noch eine große Lernphase und es ist immer noch viel Luft nach oben. Also da müssen wir noch einige Podcasts machen. Ich schaue natürlich mittlerweile auch mit einem anderen Auge hin und hätte so für mich zwei Schwerpunktthemen, die ich sehr, sehr gerne in diesem Podcast behandeln möchte. Natürlich auch noch neben weiteren Masterclasses, die dann auf der Rolling Pin Convention stattgefunden haben. Schauen wir mal, wie wir das alles in einer knackigen Folge schaffen. Mein erstes Thema ist natürlich immer noch der Supertrend Bio-Weine, biodynamische Weine, Demeter, auch Natural, auch Orange. Das ist einfach nicht wegzudenken, das merkt man auch, immer präsenter, auch ich schaue stärker darauf. Und der zweite, ich sage einmal Punkt oder vielleicht zukünftige Trend, ist das Thema Food Pairing. Ich lasse es jetzt schon mal als Spoiler so da. Ich glaube, im Rahmen der Globalisierung und im Rahmen der ja jetzt Heranwachsenden, der Gen Z und was weiß ich was alles, werden sich andere Aromen, andere Geschmacksrichtungen immer viel mehr etablieren oder viel mehr nachgefragt. Es wird salziger oder schärfer oder exotischer, ganz anders als die Küchen, mit denen man früher vielleicht dann auch gerade die österreichischen Weine kombiniert hat. Und da, glaube ich, hat der Sommelier, also auch du, noch viel zu tun. Das wird nicht langweilig und das finde ich mega spannend. Und ja, zum ersten Punkt, worauf habe ich geachtet? Auf Bio natürlich und habe dann bei der Gomeo Genussmesse bei Degen degustiert. Die haben diesmal einen langen, langen Stand oder Tisch gehabt mit verschiedenen Weinen, weil auch aufgrund der Weinlese nicht alle Winzer kommen konnten. Das muss man auch einfach mal ganz pragmatisch sehen. Aber es war sehr schön. Es wurde vor allem von vielen Köchen dann auch angenommen und dann hat man wieder gemerkt, nicht jeder Koch ist natürlich gleichzeitig auch so versiert mit Weinen. René, du kennst das Thema, du weißt, dass das da viel Kommunikation und viel Verkosten bedarf und das fand ich toll, wie die auch eben die Köche dann verkostet haben, bei Degen degustiert und ich habe für mich einen Wein entdeckt, von dem ich noch nie was gehört habe, gebe ich ganz ehrlich zu, Johannes Zillinger, eben auch Bio und Demeter. Und ja, wir sind in Niederösterreich, richtig?
Richtig. Johannes Zillinger ist ja für mich ein Paradebeispiel für großartige Weine, die eben nach biologischen oder Demeter-Richtlinien produziert werden. Ich bin ja ganz ehrlich, ich denke immer, wir haben das schon alle verstanden, dass wir eigentlich über Wein sprechen, aber du hast vollkommen recht. Wir reden noch immer über biologische Demeter-Weine, konventionelle Weine. Wir reden halt noch immer nicht nur über sehr, sehr guten Wein. Und Der Johannes Zillinger aus Velm-Götzendorf im Weinviertel macht seit Ewigkeiten schon wirklich nach Demeter-Richtlinien im Weingarten und auch im Weinkeller hergestellte Weine, die glasklar sind, die einfach wunderbar zum Trinken sind, ohne Weinfehler, ohne gar nichts. Und ich glaube, wir müssen nicht aufhören, über das Thema zu reden, aber wir müssen schon aufhören. Das ist das Einzige, über was wir immer reden, das sind zwei Themen, die mich halt schon langsam ein bisschen nerven. Das ist immer das Thema Schwefel, das ist immer das Thema Weinfehler. Ich habe ja extra Leiberl machen lassen für mich selber, wo oben steht, ich liebe Schwefel. Weil
wirklich?
Ich liebe das Leiberl.
Sollen wir die mal auflegen? Weil ich hätte auch gern eins. Also ich sage das jetzt ganz offen und ich darf das. Ich bin kein Sommelier, ich werde nicht von der Branche bezahlt, sage ich ganz, ganz offen, auch nicht von sonst irgendjemandem. Ich darf sagen, dass ich alleine schon durch die letzten Monate gelernt habe, dass ich auch Schwefel mag. Es gibt auch eben Philosophien und Denkrichtungen, die sogar sagen, das gehört dazu. Und dass dann eben ein Wein zusätzlich, also nicht nur das Thema Schwefel, sondern auch noch durch die Filtration, dann wird es so, dass ich ihn mag, dass er gut ist, dass er hochqualitativ ist. Und ich sag's wirklich ganz offen, weil ich weiß, dass das manchmal hinter vorgehaltener Hand oder so passiert. Dieses Thema Mäuseln nach Maus schmecken und dass das so sein soll bei Natural, bei Orange. Nein, wenn man einen guten Wein haben möchte und man auch vielleicht einen sensiblen Gaumen und nicht vielleicht schon 10 Jahre damit groß geworden ist, dass ein Wein so schmecken kann nach Maus, dann möchte ich bitte keine Maus. Und deswegen, ich sage es ganz offen, bin ich da, glaube ich, sehr dankbar für das, was ich auch durch dich gelernt habe.
Ja, ich meine, ich will da nie overgescheit daherkommen, aber ich glaube eben schon, dass man eben vor allem das Thema Maus mit einer leichten Schwefelgabe unterbinden kann. Aber wie gesagt, es muss am Ende des Tages der Winzer es selber wissen, was er tut. Aber ich bin halt der Meinung, und das ist auch meine Geschichte, ich kann mir halt aussuchen, welchen Wein ich trinke und verkaufe. Und ich möchte halt fehlerfreie Weine trinken und verkaufen, wo ich glaube, für mich selber, dass die halt fehlerfrei sind. Es gibt halt Schwellenwerte, jeder ist sensibler oder wenig sensibler für Aldehyde, für Mäuseln. Ich bin halt sensibel auf diese Maus und ich kann das halt leider nicht so nachvollziehen, wenn man das gerne trinkt. Wie gesagt, es gibt sicher Leute, die das gern trinken. Ich will das aber nicht auf meiner Weinkarte haben, weil ich glaube für mich selber, dass ein Wein wie auch ein Essen fehlerfrei für mich sein soll. Und da die Maus ein Weinfehler ist, jetzt können wir lang und breit diskutieren, ob Brettanomyces ein Weinfehler ist oder nicht. Ich sage,
was ist das?
Brettanomyces ist der sogenannte Pferdearsch. Das ist, wenn ein Wein.
Bitte was?
Ja, das ist, wenn ein Wein nach Pferdesattel oder nach Pferd riecht oder eben nach einem Pferdearsch.
Ja.
Das ist ein Geruch, den hat man sehr viel in Bordeaux. Da nimmt man es eben hin. Weiß eben, weil man sagt, es gehört zu Bordeaux oft dazu.
Auch bei konventionellen Weinen oder ist
ja,
das dann auch eher
richtig,
eine Tendenz?
Nein, auch bei konventionellen Weinen. Und am Ende des Tages ist da auch das gleiche Thema, ein paar sind sensibler drauf, ein paar weniger. Ich nehme es hin bis zu einem bestimmten Grad. Mhm. Also wenn es zu dominierend ist, mag ich es auch nicht mehr. Aber trotzdem, aufs Thema zurückzukommen, dass wir immer diese Grenzen auch haben zwischen Bio, Demeter, konventionellen Wein. Warum reden wir nicht einfach mal über Wein, der richtig gut ist? Aber anscheinend müssen wir halt immer noch alles aufsplitten auf alles, weil in der Küche reden wir auch von einer sehr guten Küche und nicht über verschiedene. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Küchen.
Die Herkunft gibt es auch in Küchen mittlerweile.
Richtig, ja, es gibt Herkunftsküchen und es gibt Herkunftsweine. Aber eine sehr gute Küche bleibt eine sehr gute Küche und ein sehr guter Wein bleibt ein sehr guter Wein. Und da reden wir über Herkunftsweine. Und ich glaube, das war halt einmal fast gescheiter, über das Thema zu reden.
Ja, und genau das ist aber ja in dem Fall dann passiert. Ein Wein, der mich total überzeugt hat, ein grüner Veltliner, wo ich wirklich auch sage, 15 Euro völlig gerechtfertigt, weil wir wollen ja auch sagen, es geht dann halt in die Hochqualität, ich sage mal etwas bessere, also bitte nicht irgendwas 5, 6, 7, 8 Euro, sondern 15 Euro, die ich in Zukunft sehr gerne ausgeben werde, weil das ein top grüner Veltliner war. Und dann eben noch zu wissen, dass der mir und dem Boden gut tut, perfekt. Also das ist eben was, wofür ich dann auch solche Veranstaltungen liebe, dass ich dann so einen Winzer entdecke und eben mit seinem grünen Veltliner Reflexion weiß, das ist es jetzt. Das wird in Zukunft mein Go-To grüner Veltliner. Wir hatten ja eben genau diese Themen auch schon mit dem Niki Saas vom Nikolaihof. Das ist genau die Schiene, die es dann auch sein darf. Und wo ich dann nicht, weil ich verkoste ja verschiedene Sachen, sage, das mache ich jetzt nur und ja, das gibt es, dass Menschen mittlerweile nur noch auf das Label schauen, sondern mir hat er ja geschmeckt. Ich verstehe die Qualität sofort. Er hätte mich auch blind überzeugt. Das ist so das, was ich dann schön finde.
Und das ist am Ende des Tages die einzige Wahrheit. Er muss dir halt schmecken, halt auch. Und es hilft nichts, egal was da oben steht, welche Begriffe. Wenn dir der Wein nicht schmeckt und nicht gut tut, ist es ja vollkommen wurscht, ob das ein Bio-Demeter oder konventioneller Wein ist. Es muss dir persönlich schmecken und gut tun. Und ich finde es super, dass die Reflexion geschmeckt hat, weil das ist wirklich ein fantastischer grüner Veltliner, der eben auch zeigt, wie Veltliner sein kann. Und das ist richtig, richtig gut. Und ich bin wirklich begeistert, dass es geschmeckt hat.
Ja, und was mir noch geschmeckt hat, dann machen wir einen Szenenwechsel, nämlich jetzt eben zur Rolling Pin Convention, die in Düsseldorf diesmal erstmalig stattgefunden hat. Das war ein Wein von Arius Lagedar. Wir sind jetzt in Südtirol. Ich war immer neugierig, bin mir nicht sicher, ob ich ihn überhaupt schon mal im Glas hatte, bin dann bewusst hin und er war im Rahmen von Lobenbergs ausgestellt, die übrigens auch sehr viele österreichische Weine da hatten, muss man sagen, also sehr lobenswert. Und bei mir war es dann aber zum Beispiel der Chardonnay, das ist ein Paradewein von ihnen, kann man sagen, der mich sehr, sehr überzeugt hat, wo ich meine Burgunderliebe, also meine weiße oder graue, kann man auch sagen, also die Burgunderlinie, ich weiß nicht, wie du das sagen würdest, die Burgunder-Rebsorten, auf jeden Fall hat der Chardonnay mich sehr da abgeholt, wo ich geschmacklich zu Hause bin. Und ich fand die Macher toll. Er war, wie ich sage, mineralisch. Ob das der richtige Begriff ist, das werde ich irgendwann nochmal final lernen, hoffentlich. Und also er war wirklich für mich perfekt. Und dann kam dieser Wein und alle Weine sind ja auch bei Ihnen Demeter und eben auch hochqualitativ. Aber dann kam der eine Wein, wo ich sofort an dich gedacht habe, das ist René, das ist was für dich. Er heißt Bla 2020 oder wenn man sich das Etikett anguckt, ist es Bla XX, aber im Grunde genommen der Komet oder die Kometenreihe, weil das auf dem Etikett ist, so ein Kometenschweif. Der hat nur 10% und ist mit einer autochthonen Rebsorte. Also da waren wir uns alle einig. Da geht auch die zweite Flasche sehr gut, ja, für einen allein.
Das glaube ich da. Löwengang ist ja, Löwengang kennt man halt.
Der Chardonnay, gell? Genau.
Das ist eben genau. Löwengang ist ein Kultwein von Alois Lageder und das ist sicher das, was man auf den meisten Weinkarten dann findet. Was du ansprichst, ist eine richtig coole Rebsorte, die heißt Blatterle. Und Blatterle ist eine autochthone Rebsorte eben in Südtirol. Und das ist ein bisschen was, ja, kann man ein bisschen mit Furminter ein bisschen vergleichen oder mit Chenin Blanc, so ein bisschen Ähnlichkeit. Und ich finde es richtig cool, 10 Volumensprozent. Und du, hat es eine schöne Säure auch gehabt für dich? Oder hat es eine Frische gehabt? Wie war der?
Also er hat, das Thema machen wir ja gleich noch, er hat nicht die knackige Säure gehabt, die wir hinterher festgestellt haben, so ein bisschen beim Welschriesling, aber ganz stark natürlich beim Schilcher oder beim Blauen Wildbacher, da gab es ja auch eine Masterclass. Na, für mich war er angenehm. Für mich, also deswegen habe ich ja auch gesagt, zweite Flasche geht sich aus. Und eben ja, bei 10 Volumensprozent, also es war, wie sagst du so schön, oder wie sagen wir so schön, ein perfekter Trinkfluss, super Trinkfluss.
Ja, der Wein muss einen Trinkfluss haben und ich finde es super, wenn ein Wein auch nicht immer wehtun muss. Also es gibt ja dann Weine, was wir dann später besprechen werden, wo die Säure ein bisschen höher ist, die dir halt vielleicht dann ein bisschen wehtun im Magen. Aber das, also ich finde es cool, wenn du sagst, das war ein Wein, den du mal trinken kannst. Und wir wollen ja trinken und 10 Volumensprozent, ich finde das großartig. Ich muss mit dem Wein ins Haus holen, ich muss das selber kosten, weil ich glaube, wenn du so begeistert bist, dann bin ich das auch. Und ich freue mich wirklich schon, wenn ich das kosten kann. Ich bin ehrlich, ich kenne die Rebsorte von einem anderen Produzenten, von meinem Gut Nusserhof, das ist Elder und Heinrich Meyer.
Ja, die haben auch Blatterle, weil es gibt ganz wenig. Also was hat er gesagt, vielleicht gibt es 10 Hektar, 10 plus, also irgendwas, und Sie haben 2 oder anderthalb, also es war ja wirklich wenig.
Also von denen kenne ich es und da schmeckt es mir richtig gut. Aber wie gesagt, von Alles Lageder habe ich das noch nicht gekostet, muss ich aber den kosten.
Okay. Und eine Sache, die wir gerne nochmal, also das ist so ein Wunsch von mir, in einem anderen Podcast dann besprechen, ist das Thema, wie entwickelt sich ein Wein, wenn er nicht entrappt ist? Also wenn quasi noch Stielgerüste dran sind und so weiter. Was ist da der Unterschied? Weil das ist mir bei dem Wein aufgefallen. Also auch so ein bisschen das Thema Geschmack und welcher Wein liegt wie lange mit Schalenkontakt auch in der Reifung. Also das war bei dem war irgendwie alles dabei, was ich vorher noch nicht so richtig kannte. Und ja, bitte cool. Über solche Sachen, wie du dann auch als Sommelier das geschmacklich einstufst, wenn man das so macht, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen. Und sehr, dann sehr gern. Kommen wir zu den Weinen mit etwas knackigerer Säure. Begonnen mit der Masterclass zum Welschriesling vom Gerhard Retter. Und bitte, bitte lass uns nicht heute gehen, ohne zu klären, was eine knackige Säure überhaupt ist oder ab wann.
Das ist immer eine Thematik. Inzwischen, mein Lieblingssatz von den meisten Gästen ist, ich vertrage keine Säure, ich brauche einen Wein, der säurearm ist. Es ist immer schade. Ich verstehe die meisten Gäste, weil einfach Säure tut dem Magen auch nicht gut, wenn sie zu hoch ist. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen auch, über welche Säure das wir sprechen. Ob wir von einer reifen Säure sprechen, einer unreifen Säure. Und es gibt halt Jahrgänge. Und das ist halt einmal, ich habe einen Gast einmal gehabt, der hat mich genervt bei jedem Wein, wie viel Promille Säure der Wein hat. Und am Ende des Tages bringt es dir nichts, weil wenn du aus einem kühlen Jahr zum Beispiel 7 Promille Säure hast und aus einem warmen Jahr 7 Promille Säure, dann weißt du, das sind 7 Promille Säure, ja, aber der Wert bringt da nichts, weil die Säure ganz anders ist. Wenn du eine reife Säure hast, dann ist die meistens erfrischend, natürlich knackig heißt, du spürst sie, sie macht den Wein lebendig und der Wein und die Säure sind immer für mich die Seele des Weines. Mhm. Ohne Seele ist das alles gut, ja, aber wenn du diesen frischen Kick hast, wenn du diese Lebendigkeit drin hast, das ist Säure. Aber wenn du natürlich eine unreife, unharmonische Säure hast, die vielleicht sogar ein bisschen beim Wein daneben steht, das heißt, du spürst sie extrem, du hast den Wein per se, du hast den Körper und an der Seite die Säure, dann kann das schon richtig wehtun. Also ich verstehe das schon, wenn die Leute in die Steiermark kommen und noch am zweiten, dritten Tag ein Pantolog brauchen, weil, also ein Magenschoner, weil es einfach dem Magen nicht mehr gut geht, weil wir lieben Säure. Und wir haben das Glück, und das ist eben das Glück.
Wer ist wir? Also die Steirer oder die Sommeliers? Weil ich merke, dass wenn man sich viel mit Wein beschäftigt, also auch Winzer und Sommeliers, ist eine größere Säureaffinität. Oder meinst du das jetzt regional gesehen?
Wir Sommeliers lieben Säure, aber auch wir in der Steiermark lieben Säure. Warum? Weil wir sie noch haben. Also wir sind ein Cool Climate Gebiet. Wir haben das Glück, dass wir noch Säure haben. Es gibt Gebiete, die halt wärmer sind, nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Und die wären froh, wenn die einen Zacken mehr Säure hätten. Die müssen sogar oft Säure zusetzen. Wie das geschieht, da machen wir wirklich eine eigene Folge
draus. Gerne. Weil und das warum ist auch spannend. Eben Haltbarkeit oder was auch immer, Lagerfähigkeit oder Geschmack halt eben.
Richtig.
Auch.
Und natürlich ist Säure auch ein Parameter für Lagerung. Also die Säure ist auch nicht unwichtig, damit ein Wein auch in der Reife dann einfach lebendig und jugendlich dasteht. Und jetzt haben wir, also du hast eine meiner absoluten Lieblingsrebsorten auf dem Planeten angesprochen.
Deswegen bin ich ja dahin. Welschriesling, ja. Gerhard Retter, der mit dir zusammen die Welschmeisterschaft macht, da musste ich ja hin.
Richtig, und du hast das Beste gemacht, was du machen hast können. Der Welschriesling, ich bin ein Verfechter des Welschrieslings, weil ich glaube an die Rebsorte. Und wir haben sie gezeigt, also der Gerhard Retter, die Claudia Schauer und ich machen ja diese Welschriesling-Meisterschaft oder Welschmeisterschaft, die wir auch wahrscheinlich nächstes Jahr wieder machen werden. Mhm. Also kleiner Spoiler, es wird nächstes Jahr wahrscheinlich wieder die Welsh, wenn wir nicht die Nerven wegschmeißen, die Welschmeisterschaft machen. Es wird wieder großartig werden und wir haben ja gezeigt mit diesen Verkostungen, was wir die letzten Jahre gemacht haben, dass Welschriesling nicht nur ein einfacher, beliebiger Spritzerwein sein kann oder muss, sondern er kann auch richtig gut sein und nicht nur die Steiermark, sondern auch das Burgenland, vor allem das Südburgenland, machen fantastische Welschrieslinge. die man, wenn man sie blind bekommt, in einer Karaffe, in einem Burgunderglasl, da kannst du ruhig einmal die verhauen und sagen, das könnte Aligoté oder ein kleiner Burgunder sein, weil es einfach richtig gut ist.
Es ist aber auch sehr, wenn ich das sagen darf, nach der Masterclass mit Gerhard Retter, die sehr, sehr straff war. Also er hat uns da durch 15 oder was, also zumindest einmal ein Dutzend Welschriesling durchgeschickt. Und ich fand ihn sehr komplex. Ich fand ihn sehr unterschiedlich und habe für mich danach auch überlegt, ich bin froh, dass ich mit dir noch den Podcast darüber machen kann, weil ich nicht weiß, ob ich andere Rebsorten so unterschiedlich schon verkostet habe. Ich meine, das ist natürlich bei so einer Masterclass der Sinn der Sache, dass man wirklich die ganze Bandbreite, also der älteste, den wir verkostet haben, war zum Beispiel von 1991. Also Wahnsinn. Wahnsinn.
Wer war das? Weißt du das noch, wer das war?
Ja, Moment, in meinen Unterlagen habe ich natürlich alles. Es war natürlich Echt groß.
Du hattest ein Glück.
Vom wirklich? Vater, ich weiß, ja. Ich hatte Glück, viel Glück.
Nicht nur von einem großen Wein, sondern von einem großen Winzer, einen Wein zu kosten, alles groß, immer schon fantastisch mit Muscatella und Welschriesling. Und Welschriesling aus den 90er Jahren, das kann unglaublich toll sein. Und du hast schon eins angesprochen. Welschriesling ist eine tolle Rebsorte. Sie ist ein toller Vertreter der Herkunft, das heißt, sie transportiert die Herkunft richtig gut. Welschriesling hat auch immer eine tolle Säurestruktur, eine Leichtigkeit, eine Frische. Und das suchen wir auch. Also wir suchen immer wieder auch Weine, die eine Leichtigkeit haben, aber trotzdem eine gewisse Komplexität. Und die Winzer sind jetzt wieder draufgekommen. Das war nicht unser Problem von uns Konsumenten, sondern ein Winzerproblem, dass die Winzer halt auf den Welschriesling oft zu wenig geschaut haben, zu viel Ertrag gehabt haben, einfach einen zu schlichten Wein draus gemacht haben. Aber jetzt wieder draufkommen, dass eben Welschriesling ein perfekter Vertreter ist für diese Klimaschwankungen. Es wird immer wärmer, der Welschriesling baut nicht die hohen Zuckerwerte normal auf und deswegen haben wir immer eine Leichtigkeit, eine Frische drinnen und ist ein perfekter steirischer Vertreter. Und wie gesagt, warum ich das Südburgenland immer einbinde, das Südburgenland hat halt bei den Welschriesling-Welschmeisterschaften zweimal gewonnen.
Ja.
Und das finde ich richtig cool. Und die haben aber, die haben eine Rebsorte, das ist der Welschriesling-Weißweinbereich. Es gibt natürlich ein paar andere Sachen, aber Hauptrebsorte ist Welschriesling. Und das ist halt fantastisch.
Und da habt ihr aber in der Welschmeisterschaft eine Kategorie, in der die auch besonders punkten. Stimmt das? Habe ich das richtig verstanden? Nouvelle-Welsch.
Nouvelle-Welsch.
Und Nouvelle-Welsch.
Ja, es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt eben eine klassische Kategorie. Da sind alle klassischen Welschriesling drin. Dann gibt es eine Sektkategorie, eine Süßweinkategorie und eben die Nouvelle-Welsch. Also eine Lagenkategorie auch. Aber meistens bei den Lagen, Vulgoride, da muss ja eine Riede oben stehen. Und alles, was nicht Riede ist, kommt dann in die Nouvelle-Welsch. Zum Beispiel die zwei für mich besten Welschrieslinge in der Steiermark, Weinstock von Thement und Franz Lackner von Katharina Lackner-Tinacher.
Genau, vom Papa quasi noch, oder?
Ja,
den haben wir Franz, ja auch dabei gehabt, genau.
Aber das sind beides keine Riedenweine. Weil nirgendwo Ried oben steht und die kommen dann halt in die Nouvelle-Welsch rein, weil sie eben keine Riede haben. Also da haben wir einfach müssen eine Kategorie finden, wo Verstehe. Alles drin ist, was nicht Riede ist.
Und gerade Lackner-Tinacher haben wir da noch gelernt, das sind mit die ältesten Reben, die sie da stehen haben.
Absolut.
Und richtig. Im Grunde genommen auch wieder, wie du schon vorhin gesagt hast, bei dem Thema biodynamisch und so weiter, es geht eigentlich gar nicht immer so sehr um das Ganze, ich sag jetzt mal verkomplizierte, diese ganzen Sachthemen. Merkt euch einfach, es ist der Premium-Wein. Das ist eine Ikone. Kann man das so sagen?
Im Welschriesling-Bereich ist das sicher eine Ikone und der liefert einfach jedes Jahr richtig ab. Ich durfte jetzt 21, 22 wieder kosten vor kurzem und ich freue mich schon wieder, dass ich das mehr trinken kann, weil das einfach richtig tolle Welschriesling sind. Aber nicht nur, ich habe jetzt nur die zwei herausgenommen.
Als ja, Vertreter. Weinstock von Thement hattest du ja auch noch angesprochen, da durften wir lernen, oder ich jetzt, dass das früher der Familie Weinstock gehörte, weil da hätte man ja sich alles jetzt drunter vorstellen
richtig,
können.
Richtig, genau.
Und dass das aber im Grunde genommen direkt bei Ihnen ums Eck am Haus oder so direkt dran liegt. Und da waren auch, das habe ich mir extra gemerkt, deswegen auch die Bitte, das mit dir nochmal in einem Podcast zu besprechen, die Rappen mit vergoren. Also das interessiert mich total, weil das Thema Holz. Ich habe immer früher an Holzeinsatz und Fass und so weiter. Und jetzt merke ich, so ein bisschen ein Holz ist sogar natürlich drin. Also ich finde das super spannend. Ja, mega spannend. Und einen Gewinner, den möchte ich aber noch hervorheben, in dieser Nouvelle Welsh Kategorie, der mein Geschmackssieger war, also wirklich mit Ausrufezeichen für mich, ist ein Cuvée gewesen, der aber trotzdem als Welschriesling durchgehen darf bei euch. Der hat 80% Welsch und 20% Pinot Blanc oder Weißburgunder, wie man auch immer sagen möchte, von Uwe Schiefer, der Cuvée.
Weißer Schiefer ist.
Ja, genau.
Oder? Deswegen sage ich ja, der Südpunkt, der Uwe hat nicht umsonst gewonnen. Dieser Wein ist einfach fantastisch. Und wir haben einfach eine Grenze ziehen müssen und 80% haben wir einfach als Leitfaden gemacht mit Welschriesling. Weißer Schiefer S ist inzwischen eine Legende geworden. 2018 hat gewonnen.
Ich glaube jetzt 2020
verkostet. 2020 hat, glaube ich, wieder gewonnen oder ist unter die ersten drei oder umdreht. Der Wein ist einfach richtig gut, aber da müssen wir, weil ich gesagt habe, der Südburgenland, warum ist er gut? Wir haben einen Stracker, wir haben einen Wachter Wiesler, wir haben einen Uwe Schiefer, ja, die alle miteinander oder einen Dieter Herr ist, die richtig coole Welschriesling machen. Wir dürfen aber auch nicht das Vulkanland vergessen, weil wir haben einen Seriensieger in der Kategorie Klassik, das ist der Daniel Pfeiffer. Und der Daniel Pfeiffer hat mit Abstand immer großartige Gebietswein-Welschriesling gemacht, die ja eigentlich, wir reden immer von der Königsdisziplin, aber der Gebietswein ist eigentlich der, den wir am meisten trinken. Mhm. Und der muss halt einen Anspruch haben, das darf kein dünnes Wässerchen sein, das darf nicht nach Tutti Frutti riechen, das muss eine schöne Säure haben, das muss einen gewissen Körper haben, aber es muss trotzdem ein entspannter Welschriesling zum Trinken sein. Und da ist halt für mich immer fast die wichtigste Kategorie die Gebietswein- oder Klassik-Kategorie.
Ja, wir haben gestartet mit Pfeiffer. Ja. Und war natürlich auch direkt, um zum Einstieg mal eine Idee auch zu haben, was ist Welschriesling? Und sind dann weitergegangen zu deiner alten Wirkungsstätte, zum Maitz, weil das so eine Art Paraden-Welschriesling auch ist, haben wir verstanden. Aber allerdings dann schon ein Riedenwein, Riedsulz war Riedsulz, das Einzellage. Genau. Und dann haben wir darüber auch gelernt, dass man die durchaus auch bis zu 15 Jahre lagern kann. Also hat eigentlich Welschriesling fast nur Vorteile.
Welschriesling ist, wie gesagt, wenn du sie richtig handhabst, das heißt Lesezeitpunkt, Weingartenbearbeitung, dann Vinifikation, wenn das alles ein Kreislauf ist, der funktioniert, dann können die Weine richtig gut reifen. Und du hast sie gesehen mit den 91er.
Ja, absolut. Und du hast jetzt gerade die verschiedenen Weinregionen in Österreich angesprochen. Wir hatten eine dabei, die wir tatsächlich auch schon mal im Podcast behandelt hatten, nämlich den Neusiedlersee oder genauer gesagt die Region mit Ilmitz und so weiter, nämlich Kracher macht natürlich die Trockenbeerenauslese aus Welschriesling, also Welsch prädestiniert für Süßwein. Muss man sich dann auch nochmal vor Augen führen, wenn man jetzt sagt, ich habe mit der Rebsorte vielleicht noch nicht viel Berührung gehabt, also im Süßweinbereich wahrscheinlich schon.
Für mich, deswegen haben wir die ganzen Kategorien aufgesplittert in trockene Weine, in Sekte und eben auch in Süßwein. Für mich das Beste, was Kracher immer macht, ist Welschriesling und oder Semling. Und Welschriesling ist prädestiniert wegen der Säurestruktur. Du hast einfach eine Lebendigkeit drin, du hast einen Trinkfluss drinnen und Welschriesling ist fantastisch für Süßwein und das Weingut Kracher macht für mich dann immer die besten Welschriesling Trockenbeerenauslesen, weil es einfach trinkig ist. Du kannst das nicht nur immer zum Dahinzuzeln, wenn du ein Glas trinkst, da kannst du Flaschen trinken und du hast da Freude dabei, weil es dich nicht ermüdet. Du hast natürlich die Süße, du hast immer das volle Prädikat einer Traube, aber trotzdem mit der Säure eine Leichtigkeit und Frische.
Mhm. Ja, also und ich möchte mir jetzt auch hier wieder eine Folge wünschen und zwar doch nochmal zum Thema, eventuell nehmen wir sogar Sherry mit rein, weil wir hatten das am Anfang mal angesprochen, dass es ja das Thema Food Pairing eben gibt und ich habe bei einer anderen Masterclass gelernt, wo Sherry aber auch in Richtung Süßweine, wo da wiederum Möglichkeiten liegen, um uns ja sehr würzige, sehr scharfe oder was auch immer für Speisen zu ermöglichen, dass man muss ja nicht immer ein großes Glas nehmen und viel trinken, sondern auch mal kleine, wunderbare, entweder Sherry, Süßweine, was auch immer, und das als Begleitung zu nehmen und dann beim Thema Süßwein Sauternes. Ich hatte die Gelegenheit, ich habe einen Sauternes verkostet und habe immer so in Erinnerung, was für ein Hype das ist und auch was für Kontroversen es schon zum Thema Sauternes gab. Und muss tatsächlich sagen, ich hoffe, es hört mir keiner zu, mich hat jetzt eigentlich jeder Süßwein aus Österreich, vor allem Kracher, natürlich wesentlich mehr abgeholt. Da müsstest du mir mal erklären, wo dieser Hype herkommt und was ich als Konsument da auch beachten sollte, bitte in einer Folge. Weil jetzt zum Abschluss, das schaffen wir alles nicht, auch nicht mit Food Pairing und so weiter, jetzt zum Abschluss noch zum blauen Wildbacher. Da ganz kurz und in Klammern knackig, weil...
Mir gefällt immer der Satz kurz und knackig. Also knackig, mein Problem ist alles Säure. Nur nicht kurz und knackig. Ich bin ja gebürtiger Köflacher. Also jeder, der weiß, wo das ist in der Weststeiermark. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit der blauen Wildbacher Traube, weil der blaue Wildbacher als Rosé kommt ja aus der Weststeiermark. Seinerzeit war er auch ein Lipizzaner obendrauf als Qualitätsmerkmal, dass es eben aus der Weststeiermark kommt. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, ob das sein muss oder nicht sein muss. Der Wildbacher ist immer eine Rebsorte, wenn man von knackiger Säure spricht, das ist die knackigste Säure. Das ist immer das, was seinerzeit richtig weh da hat. Man muss aber auch wissen, warum ist das so? Die Weststeiermark ist eines der kühlsten Gebiete. Das heißt, wir können, wenn man von Westen in den Osten geht, ist die Weststeiermark sicher das kühlste an Weinbaugebiet in der Steiermark. Dann kommt die Südsteiermark und dann kommt das Vulkanland, was immer an Zacken dann wärmer ist. Und deswegen kann der Wildbacher Rosé, Vulgo Schilcher, gar nichts dafür, dass er oft so Säure gehabt hat seinerzeit. Wir reden da von den 70er, 80er Jahren. Weil da hast du wirklich dicke Gläser braucht, weil die Säure sehr aggressiv war. Und es war oft gleich viel Alkohol wie Säure. Heutzutage, muss man aber sagen, gibt es richtig tolle Vertreter des Schilchers. Ich bin ja noch immer der festen Überzeugung, dass es einer der besten Rosés auf dem Planeten sein kann. Es wird auch schon langsam so weit, weil es gibt wirklich tolle Betriebe, die sich darum bemühen, die auch Lagen, Schilcher machen, die richtig gut sind. Und also ich trinke immer mehr Schilcher jetzt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe früher nicht so viel Schilcher getrunken. Warum, weiß ich gar nicht. Ich habe so oft ein bisschen was sehen auch. Aber ich trinke jetzt immer mehr Schilcher, weil es mir einfach, weil es richtig gut ist.
Also ich glaube, das ist eben auch gerne bitte nochmal eine Folge wert, weil es da auch wieder ganz, ganz verschiedene Schilcher-Varianten gab, eben, ja, wie du auch erklärt hast, und dass es auch als Rotwein mittlerweile gemacht wird. Es gab aber auch die Aussage, Weißweine wären dann eher nur für Fans, weil wahrscheinlich dann auch eben gerade das Thema Säure noch mit dazu kommt. Auch da wieder so, ich sag mal, Geschmacksrichtungen, wo gesagt wurde, nein, bitte lasst uns jetzt nicht einreden, dass Maus gehört, dass das so richtig ist, das gehört nicht. Und auch, was habe ich noch gehört, was ich spannend fand? Mottenkugeln. Also es gibt wirklich ganz tolle Begriffe, die ihr Sommeliers da auch untereinander habt, um zu erklären, wo die Reise hingeht. Und manches davon kann dann auch gut sein. Also es heißt ja nicht immer, dass das nicht das ist, was man möchte, sondern dass, ja, also es ist auch Abwechslung möglich, dass man einfach neue Geschmäcker und neue Rebsorten da auch entdeckt. Ich fand es super interessant, würde sagen, dass wir Richtung Schilcher, gerade wenn es aus deiner Heimat kommt, das war mir nicht immer so ganz bewusst, definitiv nochmal was machen müssen.
Unbedingt, weil ich glaube, den Wildbacher per se gibt es ja in der ganzen Steiermark, also Wildbacher war ja seinerzeit in der Gesamtsteiermark für Rotwein immer schon da. Das heißt, jeder hat ein bisschen einen Wildbacher ausgesetzt gehabt und auch einen Rotwein draus gemacht. Und das Wort Schilcher ist halt definiert für einen Roséwein aus der Weststeiermark. Es gibt aber natürlich in Südtirol gibt es ein bisschen was an Wildbacher, wo auch ein bisschen Rotwein draus gemacht wird. Aber das Herzstück ist natürlich die Weststeiermark mit dem Rosé. Und ich freue mich schon, wenn wir das machen, weil, bitte, wie gesagt, das kann alles. Und man muss, einer der führenden Winzer auf jeder Weinkarte in Skandinavien ist das Weingut Strohmeier.
Und der, ja, die kommt lieben aus, die Weine, das wurde auch berichtet.
Und der kommt eben aus der Weststeiermark. Und was ich halt gehört habe, ist ein riesen Exportmarkt auch Asien, weil eben das Essen auch zu den zum Rosé super dazu passt.
Da sind wir also wieder genau beim Thema.
Und das ist das Thema, Wein-Pairing ist ganz wichtig, weil das habe ich, glaube ich, eh schon mal gesagt, wo passt ein Piemont am besten hin als ins Piemont? Weil wenn du ein Fonduta isst oder ein Trüffel isst und du trinkst einen Piemonteser Wein dazu, dann ist es ja das Perfect Match. Also die Leute sind ja nicht blöd, die wissen schon, warum trinkt man Schücher. Wenn du ein fettes Schmalzbrot hast, dann macht es ja Sinn, dass du einen Wein dazu trinkst, der eben eine hohe Säure hat. Also das macht schon alles, jedes
genau,
Gebiet.
Genau, und ich meine, essen, ganz ehrlich, trinken, wir essen nicht Sinn. Immer alle, genau, und wir essen nicht immer alle super, ich sag mal, fettfrei, sondern ab und zu ist so richtig fett mal richtig schön, vielleicht sogar noch irgendwie frittiert und weiß ich nicht was. Passt perfekt. Also wir durften Hauswürste dazu verkosten. Ich glaube, die waren auch aus der Steiermark. Perfekt. Einfach nur perfect match. Aber ja, bis wir das dann machen, in einer der kommenden Folgen, weil jetzt kommen dann auch bald wieder die Winzer nach der Lese zu Wort, kann ich nur sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Bis bald.
Alles Liebe und trink Schilcher und ihr werdet sehen, ihr werdet erfreut sein, was es da jetzt alles am Markt gibt. Alles Liebe, bis demnächst.